Ich lese uns heute aus dem 9. Kapitel des 1. Korintherbriefes die Verse 7 bis 14. Hier wird beschrieben, die Freiheit geben zu können. 7 bis 14. Wer zieht jemals in den Krieg auf seinen eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich aber solches auf Menschenweise? Sagt nicht solches das Gesetz auch? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da drischt. Sorgt Gott für die Ochsen? Oder sagt es nicht aller Dinge um unsretwillen? Denn es ist ja um unsretwillen geschrieben. Denn der da pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und der da drischt, soll auf Hoffnung dreschen, dass er seiner Hoffnung teilhaftig werde. So wie euch das Geistliche säen, ist's ein großes Ding, wenn wir euer Leibliches ernten? So andere dieser Macht an euch teilhaftig sind, warum nicht viel mehr wir? Aber wir haben solche Macht nicht gebraucht, sondern wir ertragen allerlei, dass wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis machen. Wisset ihr nicht, dass die da opfern, essen vom Opfer und die am Altar dienen, vom Altar Genuss haben? Also hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sollen sich vom Evangelium nähren. Es ist vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Abschnitt, so dass wir uns fragen, was will hier der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist sagen? Denn geben im Reiche Gottes ist doch selbstverständlich. Aber warum musste er das jetzt den Korinthern schreiben? Wenn wir noch einmal zurückdenken, es ist ja eine sehr problematische Gemeinde, die es zu allen Zeiten gibt, gewesen, sagte er im 3. Kapitel, und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christo. Das Problem der korinthischen Gemeinde war ja, dass sie von den einfachsten Grundlagen des Glaubens abgedriftet waren, die man ihnen nun wieder erklären musste, nachdem sie der Beurteilung durch ihren Geist Raum gaben und Spaltungen hervorriefen. Der eine war paulisch, der andere war käfisch, der dritte war apollisch und noch eine vierte Gruppe und sicher noch mehr. Während dieses Engagements ist es überall üblich und gleich, dass man die Grundlagen des Glaubenshandelns vergisst, weil man so sehr beschäftigt ist mit der Verteidigung seiner Position. Darum musste der Apostel Paulus sagen, ich muss mit euch reden wie mit Kindern, mit Fleischlichen. Man fällt zurück aus dem Geist ins Fleisch, wenn nicht die organische Einheit mit Jesus Christus allein gepflegt wird. Und fleischliche Christen werden wieder verblendet für die guten Wege des Herrn. Denn der Apostel Paulus, er musste nicht nur die Korinther ermahnen, sondern es war ja ein Umstand eingetreten, den er bei anderen Gemeinden nicht so erlebte. Zum Beispiel die Gemeinde zu Philippi handelte ganz anders. Die konnte er loben und sagen, ihr habt sogar geteilt mit mir nach der Maßgabe der Einnahme und Ausgaben. Aber die Korinther hatten vergessen, ihre Missionare, Hirten und Lehrer zu versorgen. Der Apostel Paulus schrieb das ja nicht, dass es mit ihm jetzt so gehalten werden sollte, sondern erinnerte die Korinther daran, besinnt euch auf den Weg des Wortes Gottes, besinnt euch auf die Vorgaben des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, besinnt euch auf das neue Leben in Jesus Christus. Und deswegen diese Fragestellung hier, wisst ihr denn gar nicht, dass jemand, der in den Krieg zieht, das nicht aufgrund seines eigenen Geldes tut? Und wer einen Weinberg pflanzt, dass der doch auch davon isst. Und wer eine Schafherde hat, dass er sich nährt von der Milch der Herde. Wisst ihr denn das gar nicht? Das sind die grundlegendsten Dinge, die ja auch die Korinther für sich persönlich in Anspruch nahmen. Was sie gearbeitet haben, davon wollten sie auch leben. Aber den anderen konnten sie es nicht zugestatten, weil ihr Blick verdunkelt war. Sie schauten nur auf sich und ihr Werk und ihr Haus, aber konnten nicht mehr den Weitblick haben für das Reich Gottes. Und so wollte der Apostel Paulus sie zurückholen und ihnen zeigen, dass es doch ihre Grundlage und ihre Pflicht ist, wenn sie Jesus Christus aufgenommen haben, ihr Leben und ihre Güter zu teilen. Und wer diese Grundlagen vergessen hat, muss sein Leben hinterfragen als Kind Gottes. Denn da ist irgendwas schief gelaufen. Ja, die Pflicht eines jeden Gläubigen ist, sein Leben und seine Güter in den Dienst des Herrn zu stellen. Und die Arbeiter im Weinberg des Herrn mit den notwendigen Mitteln zu segnen. Aber darüber hinaus sucht der Herr nicht nur die Gabe als solches, sondern die freiwillige Gabe. Wir freuen uns ja, dass wir eine Missionskasse haben und dass Freiwillige da ihre Gaben einlegen. Also jeder, der das da tut, macht das nicht unter Zwang, sondern er gibt freiwillig etwas für die Geschwister, die ihr Leben da reichen, für andere Menschen, zum Beispiel in Südamerika oder eben auch in Indien, um anderen die frohe Botschaft zu sagen, die ihr eigenes Gedinge verlassen haben, Haus und Hof und alles, was sie hatten, um Seelen zu gewinnen für das Lamm. Ja, und die Freiwilligkeit ist da groß geschrieben, das mit zu unterstützen. In der Freiheit Christi sollen wir nie abhängig werden von materiellen Gütern, wenn es um das Leben und das Dienen für den Herrn geht. Also auf der einen Seite die Grundlage, die Pflicht, liebe Korinther, fangt wieder an, euer Leben und eure Güter in den Dienst des Herrn zu setzen. Und das freiwillig. Und passt auf, dass ihr nicht wieder abhängig werdet von den materiellen Gütern. Auch die Diener Gottes sollen das nicht tun. Es gibt ja manche Gefahren im Reiche Gottes, auch für die Reichsgottesarbeiter. Eine Gefahr davon ist das Geld. Wenn man zu viel hat, ich erinnere mich sehr gerne an das, was Bruder Malgo, der Vater Malgo, früher immer sagte im Blick auf das Missionswerk und alle Mitarbeiter. Im Reiche Gottes wird nie verdient, sondern gedient. Und man suchte dann zum Beispiel eine Bürokraft auch für einen deutschen Zweig und dann stellten sich so manche vor und brachten sie gleich ihre Gehaltsvorstellung mit und dergleichen. Dann hat er sie wieder nach Hause geschickt, sagte, wenn ihr hier verdienen wollt, dann müsst ihr in die freie Wirtschaft gehen. Im Reiche Gottes wird gedient und jeder Arbeiter ist seines Lohnes und seiner Speise wert. Und ich erinnere mich da auch noch an die Familie Kreuz, die das buchstäblich durchlebt hat. Buchstäblich. Ich habe ihn manchmal gefragt, er ist ja nun schon beim Herrn, wie kann denn das sein, dass eure Familie durchkommt mit dem kleinen Gehalt, was ihr kriegt? Ja, sagt er, ist wunderbar. Der Herr, dann kriege ich mal da einen Sack Kartoffeln von den Bauern und dann kriege ich mal da Äpfel, dann kriege ich mal da wieder Gemüse und manch einer gibt mir da auch eine Handreichung und da kommen wir mal durch. Gott will uns in der Abhängigkeit halten. Das Geld kann für Reichsgottesarbeiter eine sehr große Bremse sein, wenn sie zu viel davon haben. Hier in Berlin eine Freikirche, da klagten die Ältesten mal darüber, wie hoch das Gehalt ihres Pastors ist. Tja, sage ich, ja, weißt du, dann, wenn ihr das so hoch legt, dann muss der überlegen, wie er es ausgibt. Er soll ja lieber mehr Zeit zum Bibellesen verwenden, als darüber nachzudenken, wie er das Geld ausgibt. Ja, der Pastor hat sich ja da nicht sehr lange halten können, denn sie waren da nicht zufrieden mit ihm, weil er eben sich mit dem materiellen Leben mehr beschäftigte als mit dem Worte Gottes. Also auf der einen Seite die große Freiheit in Christus geben zu können, im Reiche Gottes und auf der anderen Seite auch die totale Unabhängigkeit, wenn es im Dienst und im Leben für den Herrn im missionarischen Sinne geht. Gott sucht immer Gaben, nicht der Pflicht, sondern immer Gaben der Dankbarkeit. Jede Pflichtübung, so könnten wir es ganz spontan sagen, ist Gott ein Greuel. Alles, was nur aus Pflicht getan wird, liebt Gott nicht. Die Korinther hatten das verlernt. Man macht ja dann vieles automatisch aus Pflicht, wenn man nicht ganz eins ist mit dem Herrn. Und sie haben dann auch ein paar Pflichtübungen noch gemacht, aber ihr Herz war nicht dabei. Alles, was freiwillig und aus Dankbarkeit gegeben wird, das ist gut. Und zu dieser Dankbarkeit sollten die Korinther wieder neu zurückfinden, indem sie dankbar ihrem Heiland waren und werden sollten für die Vergebung der Schuld. Der Zehnte war nicht nur in Israel ein göttliches Gesetz, sondern wurde ja schon bereits ausgelöst in Abraham, der aus Dankbarkeit den Zehnten aller Güter gab. Da gab es das Gesetz noch gar nicht. Ja? Als er nämlich zurückkam von der Schlacht gegen die Könige, die Sodom und Gomorra angegriffen hatten, da stellte sich plötzlich Melchisedek, der König des Friedens von Salem, in den Weg in 1. Mose 14 und brachte ihm Brot und Wein. Er war der Priester Gottes des Allerhöchsten, das ist eine Vorschattung auf den Herrn Jesus. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet seist du Abraham, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deiner Hand beschlossen hat. Und demselben gab Abraham den Zehnten von allem. War noch gar kein Gesetz da. Aus Dankbarkeit, aus Liebe. Er gab ihm den Zehnten von allem. Der Geist des Herrn zeigte ihm, dass Danken immer die richtige Folge ist von erhörtem Gebet. Dankbar sein ist das Wichtige, wenn man bittet und Erhörung erfährt. Er gab ihm freiwillig den Zehnten von allem, was er hatte. Auch Jakob, da war auch das Gesetz noch nicht aufgeschrieben. In 1. Mose 28, Vers 20 bis 22, er gelobte dem Herrn, den Zehnten von allem zu geben, wenn er ihm nur angehören darf, dann will er aus Dankbarkeit alles geben, den Zehnten zumindest, und ihm zur Verfügung stellen. Ich lese mal diese Verse 20 bis 22. Jakob tat ein Gelübde und sprach, so Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen. Und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mahl, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Also es wurde gar nicht von ihm verlangt. Aber er hat es gegeben. Er sagt, wenn ich nur bei dir sein kann, dann bin ich so dankbar. Dann will ich dir den Zehnten geben von allem, was du mir ja schenkst. Und so ist es ja auch, und das sollten die Korinther wieder merken, wir haben ja nichts in die Welt gebracht. Nichts. Und wir werden auch nichts rausbringen. Was wir haben und was wir sind, sind und haben wir von Gott. Dass wir eine Arbeit haben, dass wir was verdienen können, das ist ja nicht unser Verdienst. Denkt ja mancher, ja, ich habe ja schließlich studiert. Da habe ich Anrecht auf diese Verdienste. Nein, nein. Das ist alles Gnade Gottes. Auch wenn Menschen nicht dafür danken. Deswegen geben sie auch nichts, die nicht dankbar sind. Ja? Aber die Kinder Gottes, die das erkennen, und wir sollen das ja alle erkennen, dass diese Möglichkeiten, die wir haben, von Gott gegeben sind, die geben auch gerne wieder etwas zurück. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Wir werden auch nichts rausbringen. Auch wenn später der Zehnte aller Güter Israels an die Leviten gegeben werden musste, für den Tempeldienst, war es ja nur die Bestimmung und der Bestimmungszweck, den Gott gegeben hat, wo er sein Geld, die Gabe, die ihm gegeben worden ist, einsetzen will. Also man gab es da auch nicht den Menschen, sondern man gab es Gott. Man gab es Gott. Man gibt es immer dem lebendigen Gott. Gaben gibt man nie dem Menschen, sondern immer Gott. Aber Gott gibt es dann den Menschen. Und zwar für den Dienst vor ihm und für ihn. Und das ist wunderbar, wenn man daran teilhaben darf, an diesem Regen geben und nehmen zur Ehre des Herrn. Denn es steht ja auch bereits geschrieben, dass selbst Levi, der ja die Zehnten nahm von dem Volke Israel, auch den Zehnten gab. Denn bereits in den Lenden Abrahams war er mit dabei, so steht es geschrieben, in Hebräer 7, 9 bis 10, gab er mit dem Vater Abraham schon den Zehnten. Und auch die Priester gaben ihre Gaben. Also alle Gaben gelten immer, immer dem lebendigen Gott und nie dem Menschen. Und das sollten die Korinther und das sollen wir auch immer wieder neu lernen. Wenn wir etwas geben, zum Beispiel in die Missionskasse, geben wir es nie Menschen. Wir geben Gott. Wenn wir Menschen etwas geben, sind wir meistens geizig. Aber wenn wir Gott geben dürfen, sind wir großzügiger, weil wir ihm dankbar sind und verpflichtet sind. Da öffnet sich unser Herz. Da sagen wir, danke, Herr Jesus, dass du mich erlöst hast. Natürlich, dir gebe ich doch alles. Aber wir sehen oft nur die Menschen und dann kargen wir und dann werden wir ganz eng in unserem Herzen und verlieren die Freude am Werk des Herrn. Also alle Gaben gelten dem lebendigen Gott und nicht den Menschen, auch wenn diese dadurch gesegnet wurden. Ich lese mal 3. Mose 27, Vers 30 und 32. Da spricht Gott der Herr durch Mose: Alle Zehnten im Lande vom Samen des Landes und von den Früchten der Bäume sind des Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Hirtenstabe geht, das ist ein heiliger Zehnt dem Herrn. Das Werk des Herrn soll also mit diesen Gaben, mit diesen freiwilligen Gaben unterstützt werden. Während im Alten Bund vom Herrn der Zehnte unter dem Volk Israel so festgelegt wurde, gilt im Neuen Bund die Ganzhingabe. Jesus Christus ist für uns zur Erlösung gestorben und auferstanden von den Toten, damit er über uns Herr sei. Und zwar über alle Dinge. Über alle Dinge. Nicht nur über den Zehnten. Er will Herr sein über unser ganzes Leben. Darum steht in Römer 12, Vers 1, begebet euer Leiber, euer Leben zum Opfer, das Gott wohlgefällig ist, das Ganze. Und da gehört Leib, Leben und Güte zu. Das heißt mit anderen Worten, alles, was wir sind und was wir haben als Kinder Gottes, sollen wir in Verantwortung vor dem Herrn nutzen, einsetzen, gebrauchen, geben. Nichts ohne ihn. Hier verstehen wir jetzt die Worte des Herrn Jesu, die er vorschattend schon sagte in Lukas 14, Vers 33, im Blick auf das, was dort kommen wird. Damals haben die Jünger das noch gar nicht so verstehen können, weil das ja viel zu schwer ist, umzusetzen. Erst als der Heilige Geist kam, als Pfingsten sie erfüllte, da verstanden sie das Wort. Was sagt der Herr Jesus hier in Lukas 14, 33? Da geht es um die Kosten der Nachfolge Jesu. So auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat. Allem. Das muss man dick unterstreichen. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, Jesus Christus stellt einen Totalanspruch auf das Leben der Seinen. auf ihr physisches Leben, auf ihr geistliches Leben, auf ihr materielles Leben. Da geht es nicht nur um die Frage, ob man seinen Zehnten gibt, sondern ob man sich ganz gibt. Da geht es nicht nur um die Frage, habe ich meine Pflicht erfüllt, indem ich eine Gabe in irgendeiner Höhe gegeben habe, die man von mir forderte, sondern habe ich mein Leben vor dem Herrn geführt und aus Dankbarkeit auch dies und das getan. Wer nicht allem absagt, was er hat, und das ist ein sehr enges Wort, aber das ist ein wahres Wort, das meint Gott auch, denn er wiederholt sich ja insofern nicht, dass er sich verbessern müsste. Was Gott in Jesus Christus gesagt hat, ist bindend und fest. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Also nichts für sich selbst behalten wollen, alles in der Verantwortung vor ihm gebrauchen. Und so dient alles, was wir im Leben haben, dem Herrn, nicht nur der Zehnte. So sagt der Apostel Paulus, schaut, wenn also kein Kriegsmann auf seine eigene Rechnung in den Krieg zieht und dem Ochsen nicht das Maul verbunden werden soll, dann seid ihr doch auch aufgefordert, die Brüder und Schwestern, die euch dienen, die im vollzeitlichen Dienst sind, finanziell mit euren Gaben zu unterstützen und zu segnen. Und wenn wir das Kapitel weiterlesen, dann merken wir ja gleich, dass der Apostel Paulus gar nicht sich meinte. Er hat nicht für sich geredet. Er hat für das Werk des Herrn geredet. Er selber sagt nachher, also mit mir müsst ihr es nicht so halten. Ja? Aber für das Werk des Herrn. Kehrt zurück zu der ersten Liebe. Erkennt, dass ihr euch nicht mehr selbst gehört. Wenn ihr Jesus Christus aufgenommen habt, seid ihr nicht mehr euer Eigentum, sondern ihr seid Gottes Eigentum. Das fällt einem ja so schnell aus dem Fokus, wenn man im Alltagsleben wieder mit den Dingen so konfrontiert wird, mit den schönen materiellen Dingen, ja, in denen man sich gerne selbst verwirklicht. Ich lebe ja an einer sehr bewegten Straße, und da reißt ja also der Autofluss nicht ab, obwohl wir alle arm sind. Ja, aber da fahren trotzdem so viele neue Autos rum. Und das würde ja gar nicht so schlimm sein. Aber man sieht den Menschen auch oft an. Das ist ihr Leben. Nur dadurch fühlen sie sich gesichert, weil sie einen materiellen Fundus für sich haben. Und das tut einem so leid. Dass es nicht über das Auto hinausgeht oder über den Beruf hinausgeht oder über die Familie hinausgeht oder über den Urlaub hinausgeht, dass es alles in dieser Materie stecken bleibt. Paulus will der Gemeinde sagen, lasst euch nicht wieder binden in das materielle Leben von früher, sondern gebt euch dem Herrn und gebt dadurch dem Werk des Herrn. Ein geflügeltes Wort sagt ja zum Beispiel, niemand hat sich bisher im Reiche Gottes arm gegeben. Noch nie. Wer gibt, der nimmt. Niemand hat sich arm gegeben. Auch sagte der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 6 noch einmal, die Früchte der Arbeit des Ackermanns genießt er zuerst. Ist es nicht so? Ich meine, das ist so, wir denken jetzt vielleicht, das ist doch irgendwo selbstverständlich. Ja, wenn es so selbstverständlich ist, warum mussten die Korinther dann ermahnt werden? Eben, weil die Selbstverständlichkeit oft so auf der Strecke bleiben kann. Das Geringste im Reiche Gottes schafft man nicht mehr. Ich habe die Freude gehabt, viele Male in Israel zu sein. Viele Reisen zu unternehmen. Und ich habe dabei auch vieles gelernt. Ich habe gelernt, dass Kinder Gottes viel Theorie haben können und so wenig Praxis. Dass selbst die Ungläubigen sagten, oh, das hat mir einmal sehr weh getan, dass ein Reiseleiter sagte, ja, weißt du, ich fahre lieber mit den Zeugen Jehovas als mit euch. Die haben Anstand. So hat er gesagt, hat er erlebt. Aber da wollen zwei am Fenster sitzen und es ist nur ein Platz da. Und wenn einer später kommt, dann sitzt vorne dann schon einer, dann zanken sie miteinander. Sie können nicht zuhören, wenn der Reiseleiter was sagt, sie quatschen immer dazwischen. Und er wunderte sich, wie denn die Christen, die so klug sind, miteinander umgehen, welche Manieren sie mitbringen. Oh, da konnte man vieles lernen und wurde in die Buße geführt. Musste sich immer wieder entschuldigen. Oh, lieber Reiseleiter, so haben Sie es ja nicht gemeint, die Hitze. Ja, man suchte ja Gründe, ne? Warum die Christen sich so schlecht benehmen. Aber was ist der Grund? Der Grund ist, weil die einfachsten Regeln des Umgangs im Glauben nicht mehr gesehen wurden. Man sah nicht mehr den Herrn Jesus. Man sah dann nur noch sich. Und die Selbstverwirklichung. Der Herr Jesus wies darauf hin und sandte seine Jünger in dem Glauben hin, dass jeder Arbeiter seiner Speise wert ist. Er hat sie einfach losgeschickt und hat gesagt, das ist eine Grundlage, dass da, wo ihr hinkommt, ihr versorgt werdet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt die Grundlage des Glaubens nicht. Matthäus 10, Vers 10 und Lukas 10, Vers 7, einmal wird von der Speise und einmal vom Lohn gesprochen. Da sagt der Herr Jesus, ihr sollt keine Tasche zur Wegfahrt mitnehmen, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, kein Stecken. Warum denn? Weil der Herr Jesus sagte, das sollt ihr gar nicht mittragen oder ihr sollt unbeschwerter sein. Nein, weil jeder Arbeiter seiner Speise wert ist. Und sie wird euch gegeben werden. Im Reiche Gottes muss sie euch gegeben werden. Darum, das könnte man geradezu sagen, machen wir das Experiment. Ihr geht jetzt ohne Tasche, ihr geht jetzt ohne doppeltes Kleid, ohne Schuhe, ohne Geld geht ihr. Damit ihr erfahrt, dass das Leben im Reiche Gottes anders ist als in der Welt. Im Übrigen wird das Reisen dadurch sehr leicht. Wir hatten einen Mann in unserem, ich hatte es schon mal erzählt, einen Mann in unserer Reisegruppe in Israel, der hatte einen äußerst wichtigen, vollprallen Koffer mit. Ja, und als wir da nun ankamen, hier in Deutschland war es ein bisschen kühl, da hatte er so ein bisschen dicke Sachen an, auch dicke Schuhe und eingepackt. Die Sommersachen waren im Koffer. Aber den Koffer fand er nicht in Tel Aviv. Und das Schlimmste war, in dem Koffer waren lebensnotwendige Medikamente drin. Tja. Und nun kamen wir im Hotel an, aber der Koffer war nicht da. Man telefonierte und sagten sie, ja, da ist ein Koffer, der wird nachgeschickt. Und als der in dem Hotel ankam, waren wir bereits schon weg im nächsten Hotel. Und so ging das die ganzen 14 Tage. Immer der Koffer etwas hinterher. Und da waren lebensnotwendige Medikamente drin. Tja, theoretisch hätte der Mann ja gar nicht durchkommen können. Er hatte auch keine Kleidung. Wir liehen ihm einfach etwas von uns, etwas Leichteres. Irgendwie passte er rein. Und er kam durch. Der lebte sogar am Schluss noch. Obwohl er die Medikamente nicht einnehmen konnte. Und der Koffer, der war immer noch nicht am Flugplatz, als wir abflogen. Den kriegte der erst später in Frankfurt. Und da hat er die ganze Wäsche nie gebraucht und konnte sie wieder in den Schrank sauber einordnen. Ja, seht ihr, so kann das gehen. Und der Mann war froh über diese Erfahrung. Das hat er noch nie erlebt, dass man durchkommen kann. Ja, wir haben mit ihm gebetet, ihn immer wieder getröstet. Und wir fuhren täglich fröhlich durch das Land. Ja, der Herr will zeigen, dass es in seinem Reich anders zugeht. Aber es ist zugleich auch eine Aufforderung, dieses anzunehmen und das auch zu bewirken. Das heißt, für die Jünger war es eine Aufforderung, das anzunehmen, was ihnen gegeben wird. Es ist keine leichte Sache für Reichsgottesarbeiter oftmals, besonders wenn man am Anfang des Dienstes steht und mit diesen neuen Erfahrungen konfrontiert wird, etwas anzunehmen. Denn hinter jedem, was man bekommt, steckt die Frage, ja, was will der von mir? Was will er damit bezwecken? Und oftmals ist es auch so, manche Gaben sind Bestechung. Habe ich selber schon erlebt, ja. Und musste sie deswegen zurückweisen oder anderswo einsetzen. Ja, da hängt so vieles damit zusammen. Und im früheren Leben hatte man ja gelernt, nicht abhängig zu sein. Das mache ich alles selbst. Ich brauche deine 10 Mark da nicht. Mache ich alles selbst. Denkst du, ich kann mir das nicht leisten? Ja, so geht das ja schon als junger Mensch los. Und plötzlich sollten die Jünger merken, dass sie an der Reichsgottesarbeit von Jesus versorgt werden. Und zwar durch die, die der Herr bewegt. Und die andere Seite ist auch dann für die Korinther und für uns, uns bewegen zu lassen, damit wir geben. Deswegen steht ja auch in der Schrift, dass wir arbeiten sollen. Warum? Damit es uns gut geht. Damit wir haben zu geben. Der andere Satz kommt gar nicht drin vor, dass es uns gut geht, sondern dass wir haben zu geben. Ja? Das ist das Geheimnis im Reiche Gottes. In Lukas 10, Vers 7 sagt der Herr Jesus, das auch nochmal so zu seinen Jüngern, da geht es wieder darum, die Aussendung, traget keinen Beutel, noch Tasche, noch Schuhe, grüßt niemand auf der Straße, wo ihr in ein Haus kommt, da sprecht zuerst Friede sei mit diesem Hause, und so da selbst wird ein Kind des Friedens sein, so wird euer Friede auf ihm beruhen, wo aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden, in dem Hause aber bleibt, esst und trinkt, was sie haben, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Ja, das muss man erst lernen. Und die, die sie da bewirtet haben, mussten das auch erst lernen. Dass im Reich Gottes eine andere Gesetzmäßigkeit gilt als in der Welt. Das Anrecht auf diese Bewegung, auch materielle Bewegung im Reiche Gottes, zeigt der Apostel Paulus ja auch im Blick auf das Priestertum. Er hat hier geschrieben in Vers 13, wisst ihr nicht, dass die da opfern, also die Priester, die Leviten, die das Opfer darbringen, auch von diesem Opfer essen? Und die am Altar dienen, vom Altar Genuss haben, wisst ihr das gar nicht? Und er sprach gewiss nicht nur zu Heiden, sondern er sprach auch zu Judenchristen in Korinth. Denn Juden wohnten überall und nirgends gab es eine Gemeinde, die nur aus Heiden bestand, sondern immer war die Substanz Judenchristen, ja? Gläubige an den Herrn Jesus. Wisst ihr denn das nicht? Deswegen appelliert er an ihr Wissen, dass eben auch die Leviten, die Priester, die das Opfer für euch darbrachten, von dem Opfer lebten. Man könnte auch sagen, Paulus unterstellt ihn oder sagt ihn einfach, stellt euch selbst die Frage, wo seid ihr hingekommen? Wo seid ihr hingekommen? Ihr seid nur auf euch fixiert. Und wir brauchen heute gar nicht zu Gericht sitzen über die Korinther. Ich meine, das ist ein Zustand, der sich durch die 2000 Jahre zog. Überall tauchte das mal auf. So wie zum Beispiel die 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Manche glauben ja, es gibt immer nur eine Gemeindeform. Ja, mal hat es dann Ephesus gegeben und diesen. Nein, das gibt es zu jeder Zeit. Alles. Es gibt zu jeder Zeit die Gemeinde zu Ephesus, die die erste Liebe verlassen hat. Es gibt zu jeder Zeit Laodicea, die lau geworden sind. Das gibt es sogar innerhalb einer örtlichen Gemeinde. Da sind Einzelne, die die erste Liebe verlassen haben, Einzelne, die Laodicea-Christen geworden sind. Aber dann sind auch Einzelne da, die Bruderliebe üben, Philadelphia, und die sich am Worte Gottes festhalten. Das sind alles Zustände zu jeder Zeit. Aber die Zustände sollen uns bewusst werden. denn wir sollen ja im Segen leben. Das ist ja unser Vorrecht, das Vorrecht jeder Gemeinde, der Gemeinde Jesu, im Segen leben zu dürfen. Die Weltmenschen können das ja nicht. Denn wer gibt von dem, was er vom Herrn bekommen hat, wird gesegnet. Unsere Freiheit in Christus beinhaltet also das Geben zum Werk des Herrn. Mit den Gaben hat Gott sogar Segensverheißungen verbunden. Man muss sich das mal vorstellen. Wir könnten uns das so mal ausmalen. Einem Kind, was nichts hat, gebe ich etwas, damit es etwas hat. Und dann sage ich zu dem Kind, so, du hast zwei Bonbons gekriegt. Wenn du jetzt einen davon auch noch dem anderen gibst, dann kriegst du noch drei obendrauf. Das Kind hatte nichts, hat was bekommen, darf etwas geben und wird dafür noch belohnt, für das, was es nicht hatte und geben durfte. Und so ist das auch. Segensverheißungen für die, die mit dem Geschenkten von Gott, vor Gott umgehen und weiterreichen. Die werden weiterhin beschenkt. Durch den Propheten Malachi sprach der Herr zu seinem Volke: Ihr sagt, worin sollen wir uns denn bekehren? Der Herr antwortet: Ist es denn recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich täuscht? Ihr sprecht: Ja, womit täuschen wir dich denn? Am Zehnten und am Hebopfer. Darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt. Denn ihr täuscht mich. Das kann man also ganz, also bis hierher mal, das kann man ganz praktisch sehen. Und so ging es ja dann den Korinthern auch. Es ging ja geistlich nicht bergauf bei ihnen. Es ging ja bergab. Die nächsten Kapitel zeigen ja auch noch, wie sie im Durcheinander lebten, selbst mit den Gaben. Die konnten sie gar nicht richtig einordnen. Das war mehr ein Hindernis in ihrem Leben als ein Fördernis. Alles zerrinnt unter den Händen. Wenn ein Kind Gottes sein Leben nicht mehr ganz in die Hand des Herrn begibt, dann kann man viel tun, viel arbeiten, aber wie gewonnen, so zerronnen, heißt es dann. Und das sagt der Herr auch, so wird es euch gehen. Alles unter den Händen zerrinnt, denn ihr täuscht mich. Bringt aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und dann prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten. Und jetzt könnten wir ja einen Punkt machen, wären wir schon dankbar, aber da steht die Fülle. Prüft mich, ob ich das nicht mache. Neutestamentlich gesagt können wir sagen, wenn wir unser Leben ganz unter die Führung Jesu stellen, unser materielles, unser äußeres, unser geistliches Leben, dann sagt der Herr, prüft mich darin, ob ich euch nicht die Segensfülle geben werde. Prüft mich, versucht es mal. Versucht es mal. Jeder, der es ja versucht hat, und ich denke, das sind ja die meisten von uns, die wissen das ja, dass es so ist. Sie haben es ja erlebt. Aber die Gefahr besteht immer wieder, dass man von dem Erlebten abrücken kann und wieder zurückfällt in die menschlichen Abwägungen, was zu tun und was zu lassen ist. Prüft mich hierin. Ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll. Und der Weinstock im Acker auch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. In 2. Korinther 9, 6 bis 11 wird auch von der Vermehrung des geistlichen Segens gesprochen. Paulus hat diesen Brief ja dann hinterher noch geschickt, um zu betonen, dass das, was er schon im ersten Brief gesagt hat, wirklich Verheißung hat. Denn er hat es nicht aus sich, sondern durch den Heiligen Geist sagen dürfen. Da steht ab Vers 6, da geht es auch wieder um die Ermunterung, Gott zu geben, was man ihm geben soll und freiwillig zu geben. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer aber sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, nicht? Hier kommt wieder die Trennung vom Pflichtgefühl, kein Pflichtgefühl. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer aber mit einem offenen, weiten Herzen das Reich Gottes fördern will, mit seinem Leben und seinem Gütern, der wird auch reichlich Segen empfangen. Denn Gott kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und reich seid zu allerlei gutem Werk. So wie es geschrieben steht, er hat ausgestreut und gegeben den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen reicht dem Sämann, der wird auch das Brot reichen zur Speise und wird vermehren euren Samen und wachsen lassen das Gewächs eurer Gerechtigkeit. Dass ihr reich seid in allen Dingen mit aller Einfalt, welche wirkt durch uns Danksagung Gott. Die Entdeckung also, freiwillig und großzügig mit dem ganzen Leben und Sein am Werk des Herrn zu stehen, ist geboten. Wir können noch mal in Sprüche 13, ich komme da gleich zum Schluss, Vers 7, die Weisheiten Gottes lesen. Da heißt es zum Beispiel: Mancher ist arm bei großem Gut, also äußerem Gut, und ist dennoch arm, weil er damit falsch umgeht und nicht weiß, als Kind Gottes das richtig einzusetzen. Und mancher ist reich bei seiner Armut und ist froh darin. Oder wenn wir noch Sprüche 10, Vers 22 sehen: Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Nicht die Arbeit des Menschen macht reich. Das ist ja viel Mühe, ja? Da macht man sich ja kaputt. Wer reich werden will, sagt die Schrift, fällt ja sowieso in mancherlei schädliche Lüste. Aber der Segen des Herrn, der macht reich ohne Mühe. Paulus hatte seine Freiheit in Christo insofern gebraucht, dass er sich von den normalen Gaben der Korinther frei hielt. Aber er wollte sie motivieren, das Werk des Herrn vor Ort und darüber hinaus auch bei den anderen Reichsgottesarbeitern zu sehen. Und er sagt, seht ihr, es ist doch ein Geringes, wenn euch das Geistliche, das Ewige gesät wird und ihr immer wieder die Botschaft hört vom Himmel, dass ihr eine Zukunft habt und das sucht eure Seele. Da ist es doch ein Geringes, das Materielle, das Leibliche zu ernten. Also hier geht es um die Verschiebung der Priorität. Vorher war es genau umgekehrt. Da war die Priorität im Materiellen, das müssen wir so sagen. Und zusätzlich bin ich auch noch gläubig. Nachher sollte es sein, ich bin gläubig und zusätzlich bin ich auch noch in der Welt, in der materiellen Welt und versehe dort meinen Dienst. Also genau umgekehrt. Das soll dabei herauskommen, dass wir nicht wieder unser Leben in dieser Zeit suchen. Wir sollen trotz persönlicher Nachteile, und die hat ja der Apostel Paulus hier auch aufgezählt, er nahm ja nichts von den Korinthern, so heißt es dann später auch, trotz persönlicher Nachteile unserem Nächsten zum geistlichen Wachstum verhelfen und Freiraum geben. Nie die eigenen Vorteile suchen, sondern immer das Wohlergehen im Reich Gottes des Nächsten.